NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio Golo Schmidt. Einen schönen guten Abend. Wie soll man mit den Russen umgehen, damit sie ihre Finger von der Ukraine lassen? Das war die Frage heute im Bundestag und da ging es natürlich hoch her. Mehr dazu gleich. Außerdem bis 19 Uhr. Eine Parlamentariergruppe will Ärzten eine erweiterte Sterbehilfe erlauben. Dazu dann auch der Kommentar. Germanwings-Piloten stehen heute im Streik und CDU-CSU-Fraktionschef Kauder erwägt Waffenlieferungen an die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK. Zunächst aber nach Berlin. Der Ukraine-Konflikt, der ist aus den Schlagzeilen ein bisschen verschwunden. Gelöst ist er allerdings nicht. Im Gegenteil. Die vereinbarte Waffenruhe wird immer wieder gebrochen. Und was Russland im Schilde führt, wenn es seine Soldaten aus der Grenzregion zurückzieht, ist unklar. Trauen will dem Kreml jedenfalls niemand. Aber vielleicht kommt es schon morgen zu einer Weichenstellung. Denn am Rande des europäisch-asiatischen Gipfels in Mailand wollen sich die Präsidenten beider Länder zum Vier-Augen-Gespräch treffen. Auch die deutsche Bundeskanzlerin will dem Russen Putin da ins Gewissen reden. Und wie sie das tun will, das hat sie heute in einer Regierungserklärung im Bundestag deutlich gemacht. Aus Berlin, Katrin Brandt.
Strafen und Sprechen, Sanktion und Dialog. Das ist die Doppelstrategie, die Angela Merkel nach wie vor für die richtige hält im Umgang mit Russland. Der Bruch des Völkerrechts in Europas Nachbarschaft dürfe nicht folgenlos bleiben, sagte die Kanzlerin in ihrer Regierungserklärung. Es sei nun an Moskau, die entscheidenden Schritte zu tun und das jüngste Abkommen umzusetzen.
Und das verlangt unter anderem den Abzug russischer Waffen, eine effektive Grenzsicherung unter Führung der OSZE, sowie die Durchführung von Kommunalwahlen im Osten der Ukraine, und zwar nach ukrainischem Recht.
Merkel wird sich am Rande des ASEM-Gipfels sowohl mit dem russischen als auch mit dem ukrainischen Präsidenten treffen, einzeln und im Kreis der europäischen Kollegen. Auch der Kampf gegen die Terrormiliz IS und die Krankheit Ebola stehen auf Merkels Themenliste, denn, sagte sie im Bundestag,
die großen globalen Herausforderungen, wir wissen es, werden wir nur gemeinsam bewältigen können.
Was im Bundestag nicht mal Gregor Gysi bestritt. Merkels Russland-Strategie hielt er heute aber endgültig für gescheitert. Nur wer miteinander handelt, der führt nicht gegeneinander Krieg. Und das, glaubt der Chef der linken Fraktion, gilt auch im Umgang mit Russland.
Wenn wir so enge Beziehungen hätten, könnten wir auch Einfluss nehmen auf Fragen der Entwicklung der Demokratie und der Freiheit des Umgangs mit Lesben und Schwulen und viele andere Dinge, die uns stören. Das ist der richtige Weg. Der Weg der Sanktionen ist völlig falsch und schadet letztlich auch uns, unserer Wirtschaft und unseren Bürgerinnen und Bürgern.
Katrin Göring-Eckardt von den Grünen hingegen unterstützte den Druck auf Russland. Mit Blick auf die Terrormiliz IS schrieb sie aber der Kanzlerin ins Aufgabenheft:
Überzeugen Sie Russland und China, dass sie ihre Blockade im UN-Sicherheitsrat endlich aufgeben. Und ergreifen Sie eine Initiative für ein UN-Mandat. Es kann nicht bei Lippenbekenntnissen bleiben.
In der Europäischen Union müsse die Kanzlerin Druck bei der Energiewende machen und verhindern, dass mit Finanzhilfen der EU in Großbritannien ein neues Atomkraftwerk gebaut wird. Ein Antrag der Grünen, der die Bundesregierung zu einer Klage beim Europäischen Gerichtshof aufforderte, wurde aber von Union und SPD abgelehnt. Nicht ganz so einig waren sich die Koalitionspartner in der Debatte, was den Umgang mit der drohenden Wirtschaftsflaute angeht. Hans-Peter Friedrich von der CSU plädierte dafür, vor allem ein investitionsfreundliches Klima zu schaffen.
Und deswegen ist es auch richtig, dass sich der eine oder andere auch in der Koalition Gedanken macht und die auch öffentlich äußert, wie man die eine oder andere neue Vorschrift, neue Belastung, neue soziale Wohltat vielleicht noch ein bisschen verschieben, vielleicht auch für andere Zeiten aufheben sollte.
Die Frauenquote zum Beispiel, das war aus CDU und CSU diese Woche angeregt worden. Doch Thomas Oppermann von der SPD widersprach.
Meine Herren, ich muss Sie enttäuschen. Die Frauenquote kommt, sie kommt mit Macht und sie ist keine Belastung für unsere Wirtschaft, sondern eine große Chance für Wirtschaft und Gesellschaft.
Sollen todkranke Menschen auf eigenen Wunsch sterben dürfen? Die Mehrheit der Deutschen ist dafür, aber wie soll das gehen? Passive Sterbehilfe ist in Deutschland erlaubt, sofern ein Todgeweihter das verfügt hat. Dann dürfen Ärzte lebenserhaltende Apparate abschalten. Heikel ist die Frage dann, wenn ärztliche Assistenz im engeren Sinne gefragt ist, wenn ein Patient beispielsweise Gift verlangt. Da sind Medizinern in Deutschland bislang die Hände gebunden. Eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten will das jetzt ändern. Heute hat sie ihren Vorschlag für eine Liberalisierung der Sterbehilfe vorgelegt. Mehr dazu von Katja Strippel.
Es ist eine kleine, große Koalition, die da auf dem Podium sitzt. Drei Sozialdemokraten, zwei CDU-Abgeordnete und eine CSU-Frau.
Das ist eine Abgeordneteninitiative aus der Mitte der großen Koalition, aus Nord- und Süddeutschland, aus West- und Ostdeutschland.
Sagt Bundestagsvizepräsident Peter Hinze von der CDU. Er und seine Mitstreiter wollen Beihilfe zum Suizid zivilrechtlich regeln.
Wir wollen eine Regelung im bürgerlichen Gesetzbuch, die es Ärzten auf freiwilliger Basis erlaubt, sterbenskranken Menschen zu helfen, selbst aus dem Leben zu scheiden, friedlich zu entschlafen.
Hinze sagt, dass die Frage, was ein sterbenskranker Patient noch ertragen kann, nur im Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient beantwortet werden könne. Die sechs Bundestagsabgeordneten möchten Ärzten eine Rechtssicherheit geben. Denn manche Landesärztekammern drohen bei Beihilfe zum Suizid mit dem Entzug der Approbation. Dagmar Wörl von der CSU.
Wir haben 17 Landesärztekammern in Deutschland mit unterschiedlichen Regelungen. Es kann aber nicht sein, dass wir in Deutschland dann 17 verschiedene Wege zum Sterben haben.
Dagmar Wörl ist für eine bundesweit einheitliche Regelung nach bayerischem Vorbild.
Ich bin der Meinung, dass die Weisheit und Freiheit der Bayerischen Landesärztekammer hier für alle Ärzte in Deutschland gelten sollte. In der Berufsordnung für bayerischen Ärzte steht, dass sie Sterbenden unter Wahrung ihrer Würde und ihres Willens beizustehen hätten.
Auch Karl Lauterbach von der SPD hat an dem Eckpunktepapier mitgearbeitet, das am Mittag in Berlin vorgestellt wurde. Lauterbach ist selbst Mediziner und kennt die Sorgen seiner Kollegen. Er warnt davor, dass sich Ärzte aus Angst vor Strafen von schwerkranken Patienten mit Todeswunsch entfernen könnten.
Weil wenn sich Ärzte von Sterbenden entfernen und der Patient ist verzweifelt, dann kommt es sehr häufig zu Suizidversuchen oder zu Selbsttötungen, die vermeidbar wären.
Auch wenn es nicht in ihrem Eckpunktepapier steht, die sechs Abgeordneten sind dafür, dass sogenannte Sterbehilfevereine verboten werden. Fast alle Konzepte, die jetzt vorliegen, sind für ein solches Verbot. Nur Renate Künast von den Grünen und Petra Sitte von den Linken sind für einen anderen Weg. Sie finden, dass die Betroffenen alternative Beratungsangebote brauchen.
Wir könnten uns durchaus eben auch vorstellen, das auf dem Wege einer Stiftung zu machen, die in öffentlicher Trägerschaft ist. Damit klar ist, das ist nicht kommerziell. Das ist sozusagen eine sozialmedizinische, sozialpsychologische Beratung etc.
Trotzdem überlegt Petra Sitte, sich dem Antrag von Hinze, Lauterbach und Co. anzuschließen. Am 13. November soll im Bundestag erstmal eine sogenannte Orientierungsdebatte stattfinden. Die linken Politikerin hofft auf einen fairen Gedankenaustausch.
Ich fürchte eben, dass beispielsweise uns unterstellt werden könnte, dass wir das alles freigeben wollen, bis hin zu aktiver Sterbehilfe. Und ich fürchte umgekehrt, dass vielleicht nur im Raum steht, dass alles verboten werden soll.
Abgestimmt werden soll über die verschiedenen Konzepte, aber frühestens im Herbst nächsten Jahres.
Ärzte sollen Todgeweihten beim Sterben helfen dürfen, so der Vorschlag einer Abgeordnetengruppe im Bundestag. Und die Frage ist, ob diese erweiterte Sterbehilfe nun ein Gebot der Menschlichkeit ist oder ein grober Verstoß gegen das ärztliche Gelöbnis, menschliches Leben zu erhalten. Ein Kommentar dazu von Bettina Nutz.
Realität 1. Der Arzt reicht seinem lebensmüden Patienten den Todescocktail. Realität 2. Dem Mann mit Hirntumor, mit schlimmsten Schmerzen und absehbar völligem Kontrollverlust. Ihm wird verweigert, sein Leiden selbstbestimmt zu beenden. Zwei Szenarien zum Thema Sterbehilfe und die Politik hat sich vorgenommen, zu entscheiden. Da ist viel Vorstellungskraft gefragt. Ein Gesetz müsste festlegen, ob aus dem Schutz menschlichen Lebens staatlicher Zwang zum Leiden wird, wie Peter Hinze sagt. Für den CDU-Abgeordneten und evangelischen Theologen ist Sterbehilfe ein Akt der Nächstenliebe. Vom Töten statt zu helfen spricht dagegen Gesundheitsminister Gröhe. Er will die Regelungen zur Sterbehilfe verschärfen. Für ihn ist der assistierte Tod ein Tabubruch. Wer weiß, was da noch kommen könnte. Beide Seiten haben gute und gewichtige Argumente. Beide können sich auf unsere Verfassung berufen, auf die Würde des Menschen und auch auf das Leben als höchstes Gut überhaupt. Deshalb ist es richtig, dass eine Diskussion begonnen hat, in der Gesellschaft und in der Politik, dass wir alle überlegen, wie ein würdiges Leben am Ende sein sollte. Die Medizin fordert es eigentlich schon lange. Sie hat sich fundamental gewandelt. Hightech-Apparate bringen nicht nur Segnungen mit sich, sie machen auch langes Siechtum möglich. Schwerstkranke wollen oder können das oft nicht ertragen. Gesunde haben Angst davor. In ein juristisches Korsett wird all das nicht passen. Denn Gesetze brauchen klare Kriterien für jeden Einzelfall. Und den gibt es in der Praxis nicht. Wer sollte richten wollen über das Wohl und Wehe eines Todkranken? Was Politik aber regeln kann, ist längst nicht so schwierig. Sie kann Ärzten, die ihren vertrauten Patienten Sterbehilfe leisten wollen, Rechtssicherheit geben. Sie kann Vereine verbieten, die Sterbehilfe als Geschäftsmodell betreiben. Und sie kann dafür sorgen, dass es eine bessere Begleitung für Sterbende gibt, um Menschen ein lebenswertes Ende zu ermöglichen.
Ärzte brauchen für ihre Sterbehilfe Rechtssicherheit. Soweit der Kommentar von Bettina Nutz hier im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. In Potsdam hat am Nachmittag die Konferenz der Länderministerpräsidenten begonnen. Das zentrale Thema dort hat in den letzten Tagen immer wieder hohe Wellen geschlagen. Der Umgang mit dem wachsenden Zustrom von Flüchtlingen. Der hat etliche Kommunen an die Grenzen ihrer Möglichkeiten gebracht. Oft müssen da schon Notunterkünfte in Zelten und Turnhallen geschaffen werden. Die Länderchefs fordern deshalb parteiübergreifend mehr Unterstützung durch den Bund. Alex Krämer berichtet.
200.000 Flüchtlinge werden dieses Jahr in Deutschland erwartet, fast doppelt so viele wie 2013. Und das merken alle Bundesländer, Bayern genauso wie Schleswig-Holstein, Bremen genauso wie Brandenburg. Parteiübergreifend gibt es deshalb unter den Regierungschefs der Länder eine Erwartung an den Bund. Der müsse sich mehr engagieren, meinen sie. Der Grüne Winfried Kretschmann aus Baden-Württemberg hat gerade einen Flüchtlingsgipfel mit Städten und Landkreisen hinter sich.
Das belastet da die kommunalen Etats in hohem Maße. Nicht, und auch da muss der Bund sich engagieren. Es kann ja nicht sein, dass die Länder und die Kommunen die ganze Last fast alleine tragen.
In Bayern wurde bereits ein Krisenstab eingesetzt. Alleine schaffen wir es aber nicht, das in den Griff zu bekommen, sagt CDU-Ministerpräsident Horst Seehofer.
Da muss sich der Bund bewegen, was die Finanzen angeht, aber auch was die Unterstützung angeht, nämlich die Verteilung der Flüchtlinge gerecht in ganz Europa. Und das können wir nur gemeinsam mit der Bundesregierung erreichen.
Alle müssten mehr tun, Bund, Länder und Gemeinden. Wie das gehen soll, werden die Regierungschefs bis morgen besprechen. Moderiert von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD. Der hat gerade den Vorsitz der Länderrunde übernommen.
Ich glaube, wir sollten gemeinsam dafür sorgen, dass die Menschen hier eine vernünftige Unterkunft bekommen. Und eine vernünftige Unterkunft ist für mich keine Unterkunft im Zelt, speziell nicht im Winter.
In Bayern wohnen schon Flüchtlinge in Zelten. Noch ist das aber eine Ausnahme. Dietmar Woidke fordert vom Bund außerdem mehr Personal, das Asylanträge bearbeiten kann. Bisher schiebt das zuständige Bundesamt einen Riesenstapel unbearbeiteter Anträge vor sich her, mit der Folge, dass sich die Verfahren immer weiter in die Länge ziehen. Woher der Bund Geld nehmen könnte für die Unterstützung von Ländern und Kommunen, dazu gibt es schon eine Idee. Im Bundeshaushalt gibt es noch Hilfen für Hochwassergeschädigte, die nicht abgerufen wurden. Die würde Bayerns Ministerpräsident Seehofer gerne anzapfen.
Erst 14 Stunden Bahnstreik, der ist seit heute Morgen vorbei, dann die Piloten im Ausstand, jedenfalls die der Lufthansa-Tochter Germanwings. Seit heute Mittag bleiben 100 Maschinen am Boden. Die Gewerkschaft Cockpit dreht auf diese Weise im Kampf um die geltenden Vorruhestandsregeln die nächste Runde. Vom Flughafen Köln-Bonn, wo Germanwings seine Basis hat, Michael Obermeier.
Man hatte es aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Streikwellen nicht anders erwartet. Die Piloten streiken und vor den Abfertigungsschaltern herrscht nahezu Grabesstille. Keine Aufregung oder Empörung bei den Passagieren, denn die wussten schon frühzeitig Bescheid. Germanwings-Sprecher Heinz-Joachim Schöttes.
Wir haben die Menschen erreicht. Wir haben sie gestern alle informiert über SMS oder E-Mail. Und die Betroffenen, etwa 13.000, sind dann nicht erst zum Flughafen gekommen.
Jeder fünfte Flug musste gestrichen werden. Von bundesweit insgesamt rund 500 Germanwings-Flügen an diesem Streikdonnerstag. Hauptsächlich innerdeutsche Flüge fielen dem Pilotenstreik zum Opfer.
Die Menschen, die innerdeutsch fliegen, können leichter auf die Bahn umsteigen. Aber die Gäste, die zum Beispiel mit Familien am Mittelmeer sind, haben es schwerer, wieder zurückzukommen.
Und mit den Fluggästen, die derzeit ihre letzten Urlaubstage in Südeuropa verbringen, wollte man es sich offenbar nicht verscherzen. Eine familienfreundliche Entscheidung. Immerhin waren allein heute, am nahenden Ende der Herbstferien, mehr als 1.000 Kinder und Babys auf den Germanwings-Maschinen gebucht. Bei der insgesamt sechsten Streikwelle der Lufthansa-Piloten hatte es nun also wieder einmal die Lufthansa-Tochter getroffen. Mittlerweile bekommt man auf Konzernseite eine gewisse Art von Routine, wie man sich auf die Folgen des Streiks vorbereitet.
Direkt nach der Ankündigung, dass gestreikt wird, haben wir die Piloten abtelefoniert. Wir haben freiwillige Piloten gefunden bei Germanwings, haben auch einige freiwillige Piloten bei Lufthansa gefunden. Und wir haben natürlich Flugzeuge von anderen Fluggesellschaften dazu gemietet. Das geht ins Geld, das kostet natürlich enorm viel Geld.
Von einem zweistelligen Millionenbetrag ist die Rede, wenn man von den Folgekosten des Pilotenstreiks spricht. Image-Schaden und in der Konsequenz die Entscheidung von zahlreichen Passagieren, künftig besser bei anderen Fluggesellschaften zu buchen, nicht mitgerechnet. Also muss möglichst schnell der Eindruck wieder erweckt werden, bei der Lufthansa und deren Töchtern auf der sicheren Seite zu sein. Heinz-Joachim Schöttes.
Nach den derzeitigen Planungen wird nach Mitternacht wieder alles in Ordnung sein. Es kann zu kleineren Unregelmäßigkeiten kommen, aber die werden nicht groß ins Buch schlagen.
Ob damit allerdings letztendlich wieder Ruhe einkehren wird, das darf ruhig bezweifelt werden. Die Fronten bei den Tarifparteien sind verhärtet und die Piloten haben auch schon angedeutet, dass dies nicht der letzte Streik gewesen sein dürfte.
Egal, ob Sie ein T-Shirt aus dem Discounter oder einer Edelmarke tragen, Blut muss an keinem der beiden kleben. Könnte aber, wenn es nämlich beispielsweise aus Bangladesch, Kambodscha oder Pakistan kommt. Denn gesundheitsgefährdende, teils lebensgefährliche Arbeitsbedingungen und fehlender Unfallschutz sind dort oftmals quasi Markenzeichen der Produktion. Von Hungerlöhnen ganz zu schweigen. Politik und Verbraucherverbände, ja auch einige Unternehmen wollen das ändern und haben deshalb ein Bündnis für soziale und ökologische Mindeststandards in der Textilbranche geschlossen. Einzelheiten von Carsten Schabowski.
Entwicklungsminister Müller will zum Nachdenken anregen, Verbraucher und Unternehmen. Immerhin etwa 15 Millionen Menschen nähen allein in Asien auch für Deutschland Kleidung. Zum Teil unter gefährlichen und unwürdigen Bedingungen. Der CSU-Politiker mit einem Beispiel.
Ich habe selber Gerbereien gesehen in Marokko, wo unsere Lederhosen gegerbt werden. Da stehen Kinder mit 12 Jahren in der Brühe, in der Chemiebrühe, in den Chemiedämpfen ohne Schutzkleidung. Das überlebst du 5 Jahre oder 8 Jahre.
Und dabei wäre helfen relativ einfach, betont Müller.
Wenn wir bereit sind, bei der Jeans, wenn ich es an diesem Beispiel sagen darf, 1 Euro den Näherinnen und den Produzierenden vor Ort zu bezahlen, sind diese Frauen imstande, ihre Kinder in die Schule zu schicken, auch Gesundheit zu bezahlen.
Konkrete Forderungen an Textilunternehmen, bessere Gesundheits- und Umweltstandards und zudem eine maximale Wochenarbeitszeit von 48 Stunden, keine Kinderarbeit, keine unbezahlten Überstunden und Löhne, von denen die Arbeiter leben können. Klingt machbar, trotzdem die Großen der Branche haben abgesagt. Deutsche Sozial- und Umweltstandards können nicht einfach auf andere Länder übertragen werden, betont Hartmut Spiesecke vom Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie.
Die Garantie von Menschenrechten, die Durchsetzung von Recht und Gesetz, die Errichtung eines Bauordnungsrechts für ordentliche Gebäude oder die Bekämpfung von Korruption ist nichts, was Unternehmen machen können, das ist staatliche Pflicht.
Außerdem sei es nicht möglich, jeden Produktionsschritt zu überwachen. Ein Argument, das DGB-Chef Hoffmann nicht zählen lassen will.
Das sind nun wirklich keine Frittenbuden, sondern international vernetzte Unternehmen, die über erheblichen logistischen Sachverstand verfügen und in der Lage sind, Just-in-Time-Produktion zu organisieren. Und dann zu sagen, wir bekommen das nicht hin, ist nicht überzeugend.
Stimmt, sagen auch die Grünen und die Linken. Sie wollen darum auch nicht nur auf Freiwilligkeit setzen und fordern gesetzliche Lösungen. Das Interesse an dem Thema scheint auf jeden Fall gering zu sein. Heute ließ die Textilbranche Entwicklungsminister Müller auf jeden Fall hängen. Nur 29 Firmen und Verbände machen bei dem freiwilligen Bündnis mit.
In Syrien dauert der Kampf um Kobani unvermindert an. Und in diesem Krieg gegen die IS-Terrormilizen war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die Kurden versehentlich unter Beschuss der doch eigentlich verbündeten Amerikaner geraten. Genau dieses Unglück ist jetzt passiert. Beim amerikanischen Bombardement auf vermeintliche IS-Stellungen sind mehrere kurdische Soldaten getötet worden. In Deutschland wird derweil weiter debattiert, wie die Terrormilizen am besten auszuschalten sind. Und da hat CDU-CSU-Fraktionschef Kauder jetzt angedeutet, dass Waffen auch an die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK geliefert werden könnten. Aus Berlin Thomas Schmidt.
Mit seinem lauten Nachdenken über deutsche Waffen für die kurdische PKK hat Unionsfraktionschef Volker Kauder ein heikles Thema angestoßen. Die kurdische Arbeiterpartei ist seit 1993 in Deutschland verboten als ausländische terroristische Vereinigung. Dennoch sagt Unionsfraktionsvize Andreas Schockenhoff, angesichts der dramatischen Lage um die Grenzstadt Kobane dürfe man nicht davor zurückschrecken, notfalls den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben.
Wenn wir durch Luftschläge ein Vordringen des Islamischen Staates nicht verhindern können, dann muss man das größere Übel gegebenenfalls auch mit dem kleineren Übel bekämpfen, anstatt die Hände in den Schoß zu legen.
Voraussetzung für eine deutsche Unterstützung der PKK im Kampf gegen die IS-Terrormiliz, so sieht es Kauder, sei aber ein einvernehmliches und mit der Türkei abgestimmtes Vorgehen. Eine solche Einigung scheint indessen gegenwärtig höchst unrealistisch. International wird Ankara vorgeworfen, lieber die PKK zu bekämpfen als die IS-Terroristen. Am Mittwoch hatten türkische Flugzeuge kurdische Stellungen bombardiert und damit den Friedensprozess zwischen Ankara und der PKK auf einen Tiefpunkt gebracht. Angesichts dessen sieht SPD-Verteidigungsexperte Rainer Arnold schon in dem Gedanken an Waffenlieferungen ein falsches Signal.
Solange nicht klar ist, dass es wirklich einen Versöhnungs- und einen Friedensprozess der PKK mit den Türken gibt, wäre es, glaube ich, nicht möglich, denen Waffen in die Hand zu geben.
Nicht möglich und angesichts der Rechtslage sogar strafbar, heißt es auch bei den Grünen. Dabei gibt es durchaus Zweifel, ob das geltende PKK-Verbot noch gerechtfertigt ist.
Es ist sicher notwendig, darüber zu reden, ob die PKK noch dieselbe ist wie Anfang der 90er Jahre, als sie in Deutschland verboten wurde. Und man muss ihr die Chance geben, zu zeigen, dass sie sich verändert hat.
Sagt der grüne Außenpolitiker Omid Nuripur. Sein Fraktionskollege Volker Beck hat Innenminister Thomas de Maizière sogar aufgefordert, das Verbot zu überdenken. Dessen Ministerium reagierte prompt und ablehnend. Die PKK habe zwar von massenmilitanten öffentlichen Aktionen weitgehend abgelassen, ihr Verhältnis zur Gewalt bleibe jedoch taktisch motiviert, heißt es in einer Stellungnahme. Es gebe deshalb keinen sachlichen Grund, in Überlegungen über eine Aufhebung des PKK-Verbots einzutreten.
Was, wenn die Ukraine nicht bald ihre russischen Gasrechnungen bezahlt? Schon jetzt hat der Kreml den Hahn zugedreht und weil sich Kiew bei europäischen Nachbarn eindeckt, droht Moskau auch seine Lieferungen nach Europa zu drosseln. Das hat natürlich den EU-Energiekommissar auf den Plan gerufen, denn die Andeutung aus dem Kreml hat die Frage aufgeworfen, ob es im Winter vielleicht zu Engpässen kommen kann, sprich ob hier und dort, vielleicht auch in Deutschland, die Heizung kalt bleibt. Aus Brüssel, Ralf Siener.
Die Europäische Union komme gut durch den Winter, und zwar selbst dann, wenn Russland seine sämtlichen Gaslieferungen einstellen sollte oder die Ukraine wegen der Kriegsfolgen als Transitland für das russische Gas komplett ausfiele, betonte Energiekommissar Günther Oettinger in Brüssel. Die Europäische Union habe sich auf diese beiden schlimmsten denkbaren Fälle vorbereitet und Europas Gasspeicher zu 90% gefüllt, betonte Oettinger. Außerdem sei die Bundesrepublik mittlerweile in der Lage, Gas aus den Niederlanden oder aus Norwegen nach Polen zu liefern. Auch Flüssiggas aus Katar, Libyen oder Algerien könne durch deutsche Leitungen nach Osteuropa fließen. Im Übrigen seien die Gasspeicher der Ukraine mittlerweile randvoll, weil Konzerne wie RWE und Länder wie die Slowakei, Polen und Ungarn bereit waren, vor dem Wintereinbruch große Mengen Gas Richtung Kiew zu liefern, unterstrich Oettinger. Sollte der russische Präsident versuchen, Europa durch einen Stopp der Gaslieferungen unter Druck zu setzen, dann sei die EU gut vorbereitet, betonte der Energiekommissar, zumal zahlreiche europäische Kraftwerke statt mit Gas auch mit Öl, Kohle oder Biomasse betrieben werden könnten. Dennoch sei die Abhängigkeit Europas von russischen Gaslieferungen nicht zu unterschätzen.
Ich bin über jeden Tag, der den Wintereinbruch nach hinten schiebt, dankbar.
Unterstrich der noch Energiekommissar Günther Oettinger, denn 18 EU-Länder beziehen bis zu 80% ihrer Gaslieferungen aus Russland. Noch problematischer sieht es für die drei baltischen Staaten und für Finnland, die Slowakei und Bulgarien aus.
6 Mitgliedstaaten haben nur einen Versorger.
Und das bedeutet im Klartext
100% Gas von Gazprom.
Ebola. In Europa wächst die Sorge, die Epidemie könnte auf den Kontinent übergreifen. Und egal, ob da vielleicht auch langsam ein bisschen Hysterie um sich greift, mangelnde Achtsamkeit will sich die EU nicht vorwerfen lassen. In Brüssel haben deshalb die Gesundheitsminister heute über eine verschärfte Prävention beraten. Einzelheiten von Martin Bohne.
Die EU-Staaten wollen enger zusammenarbeiten, um die hiesige Bevölkerung vor einer Ausbreitung der Ebola-Seuche zu schützen. Punkt Nummer 1. Die Wirksamkeit der Ausreisekontrollen in den 3 am meisten von der Epidemie betroffenen westafrikanischen Ländern soll verbessert werden. Seit einiger Zeit werden in Liberia, Sierra Leone und Guinea alle Ausreisenden auf Ebola-Symptome untersucht. Aber es gibt Berichte, dass diese Kontrollen nicht durchgängig so sorgfältig durchgeführt werden wie nötig. Ausreisescreening sei das wichtigste Schutzmittel, so Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe.
Denn entscheidend ist dort eine frühe Erkennung einer potenziellen Infektion, um eine Einreise zu verhindern. Hier soll es zu einer entsprechenden Überprüfung kommen.
Durch die EU-Kommission in Kooperation mit der Weltgesundheitsorganisation WHO. Ob man dann die Reisenden auch bei ihrer Ankunft in Europa untersuchen soll, da gehen die Meinungen weit auseinander. Die EU-Kommission hält ein solches Screening für nicht sehr wirkungsvoll. Großbritannien hat aber solche Kontrollen bereits eingeführt, Frankreich und Tschechien wollen nachziehen. In der Bundesrepublik werde die Frage noch geprüft, so Gröhe. Wenn schon, dann müsse dies ergänzt werden durch die Erfassung der Daten der Reisenden, damit man sie schnell kontaktieren kann, wenn bekannt wird, dass ein Mitreisender infiziert war. Die Entscheidung über solche Maßnahmen liegt allein bei den einzelnen Regierungen. Aber man sei sich einig gewesen, die Maßnahmen untereinander abzustimmen.
Es gibt ein großes Interesse daran, dass es hier, selbst wenn es nur ein kleiner Beitrag ist zum besseren Schutz, wird es sicher sehr schnell auch darum gehen, dass das möglichst einheitlich in den europäischen Flughäfen geschieht.
Besser zusammenarbeiten wollen die EU-Staaten auch bei der Evakuierung von Freiwilligen, die in den Ebola-Gebieten medizinische Hilfe leisten. Im Falle einer Erkrankung soll deren zügige Rückführung nach Europa garantiert sein.
Wir greifen dort derzeit alle auf in Amerika anmietbare Flugkapazität mit der entsprechenden Behandlungs- und Isolierungsmöglichkeit zurück. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich entschieden, eine eigene entsprechende Kapazität aufzubauen. Andere Länder prüfen das. Es gibt aber auch die Anregung, gegebenenfalls solche Kapazitäten in der EU gemeinsam zu schaffen. Auch das soll zügig zu einer Entscheidung vorangebracht werden.
Damit ist auch die Hoffnung verbunden, dass sich dann mehr Freiwillige melden. Denn allen ist klar, der beste Schutz der europäischen Bevölkerung vor der tückischen Seuche besteht darin, die medizinische Versorgung in den Seuchengebieten selbst zu verbessern. Die EU hat dafür schon fast 200 Millionen Euro zur Verfügung gestellt und auch Deutschland engagiere sich nach Kräften, so Hermann Gröhe.
Das, was wir konkret jetzt ja vorhaben als eine Unternehmung des Roten Kreuzes, ist in der Tat der Aufbau zweier Krankenhäuser, 200 Betten, 100 Betten.
Dafür werden gerade Freiwillige gesucht.
Im Himalaya hat sich ein tragisches Unglück ereignet. Ein plötzlicher Schneesturm hat dort Dutzende Menschen in den Tod gerissen. Mehr als 80 Personen werden vermisst und nur wenige konnten bislang gerettet werden. Informationen von Jürgen Webermann.
Sie sitzen auf dem Boden in einem Krankenhaus der nepalesischen Armee in der Hauptstadt Kathmandu. Ein Militärhubschrauber hatte sie hierher gebracht. Den drei Israelis ist der Schrecken noch anzusehen.
We were on trip.
Wir waren gerade auf der Trekkingtour rund um den Annapurna. Es war unser 10. Tag dort. Wir waren auf dem Torang La Pass, der ist über 5000 Meter hoch. Dann brach ein heftiger Schneesturm los. Unsere Bergführer meinten noch, wir sollten ruhig weitergehen. Der Sturm werde sich schon noch abschwächen. Aber er wurde immer schlimmer. So mussten wir uns entscheiden, ob wir oben in dem kleinen Teehaus am Pass bleiben sollen oder heruntergehen in den nächsten Ort. Erzählt einer der drei. Seine Freundin zeigt auf ihren Bauch.
I was stuck in snow till here.
Sehen Sie, bis hierher steckte ich im Schnee fest. Der nepalesische Bergführer kam und sagte nur, bleib bei mir. Immer wieder zog er mich heraus aus dem Schnee. Die Touristen beschlossen, in dem Teehaus zu übernachten. Wahrscheinlich hat dieser Entschluss ihr Leben gerettet. Denn viele andere Wanderer am Annapurna und in der Region starben in dem Schneesturm, an Unterkühlung oder sie wurden von Lawinen begraben. Ein Franzose rutschte in einen reißenden Bergfluss und ertrank. Die Helfer suchen in den betroffenen Gegenden immer noch nach Dutzenden Vermissten. Zu mehr als 100 Wanderern konnten sie inzwischen Kontakt aufnehmen. Die drei Israelis wissen nicht, was aus den anderen Touristen ihrer Gruppe geworden ist. Es gibt ja in den Teehäusern und Unterkünften keine Rezeption oder Ähnliches. Man kann dort nicht telefonieren und herausfinden, was aus den anderen geworden ist.
So, we don't know where is the other people. But we're sure that everything is okay.
Die Kommunikationsverbindungen, die es gibt, wurden durch den Sturm unterbrochen. Ob auch weitere deutsche Touristen unter den Vermissten sind, ist unklar. 5 Deutsche wurden gerettet, einer hatte sich schwer verletzt. Das Unwetter beschreiben Einheimische als außergewöhnlich heftig. Der Wintereinbruch kam außerdem früher als sonst. In der Regel gilt der Oktober als beste Zeit für die teilweise anstrengende, aber sehr beliebte Wanderung rund um den Annapurna, einem bis zu 8000 Meter hohen Massiv im Westen Nepals. Täglich brechen dort nach Angaben der nepalesischen Behörden mehr als 200 Menschen zu einer Tour auf. Wetterexperten machen für den Schneesturm die Ausläufer eines schweren Tropensturms verantwortlich. Der Zyklon hatte am Wochenende bereits in Indien schwere Verwüstungen verursacht.
Und das war's. Das Echo des Tages endet hier. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ihnen noch einen angenehmen Abend, hoffentlich warm und trocken. Mein Name ist Golo Schmidt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.